Die Presse. Es ist Sonntagabend am 27. April. Heute, vor 80 Jahren, wurde die Zweite Republik ausgerufen. Und genau heute war Wahltag in Wien. Mein Name ist Anna Wallner und ich melde mich aus dem Pressestudio mit einem runden Tisch zum Ausgang dieser Wahl. Meine Gäste sind heute Anneliese Rohrer, Rosemarie Schweiger und Christian Ortner. Drei streitbare Kommentatoren, die die meisten von Ihnen kennen werden und die nicht immer einer Meinung sind, aber zumindest eine Sache gemeinsam haben. Sie sind Kolumnisten unserer Zeitung. Schön, dass Sie da sind. Willkommen bei uns im Studio. Ja, wir haben jetzt schon ziemlich lang auf die erste Hochrechnung gewartet. Der Abend ist eigentlich noch recht jung. Es ist 18.45 Uhr, die erste Hochrechnung ist da, liegt aber immer noch bei einer Schwankungsbreite von ungefähr 1,8%. Und wir sehen, es hat sich doch noch einiges verändert zur ersten Trendprognose. Die SPÖ verliert leicht, kommt auf ca. 39,3% und vor allem den Vierer vorne, den sie 2020 noch hatte. Sie bleibt aber natürlich klar Erster. Die FPÖ landet bei 20,5%, die ÖVP verliert stark, kommt auf 9,6%. Die Grünen bleiben stabil auf 14,7%. Die Neos haben ein kleines Plus und landen auch auf 9,6%. Und die KPÖ und die Liste HC Strache verpassen beide den Einzug. Zum Warmwerden würde ich euch alle drei gerne mal zum Start fragen, wie ihr denn dieses Wahlergebnis mit einem Wort beschreiben würdet, wenn ich euch nur ein Wort durchlasse, Frau Rohrer.
Noch unsicher, weil mich interessiert die Wahlbeteiligung.
Okay.
Die wissen wir noch nicht.
Okay, das stimmt. Die ist noch nicht, weil wir noch nicht alle alles ausgezählt haben. Christian Ortner?
Bürgerliches Trauerspiel. Zusammengeschrieben, damit es ein Wort ist.
Unspektakulär. Das passt ein bisschen auch zum Thema, das wir noch bis zum Wahlergebnis hatten. Wir blicken zurück auf einen unfassbar langweiligen Wahlkampf, würden manche sagen. Alle drei, die hier am Tisch sind, haben sich mehrfach, ihr habt euch geäußert in euren Kommentaren dazu, wie langweilig dieser Wahlkampf war oder wie öde. Ich darf da vielleicht ein paar Dinge, Rosemarie Schweiger hat vom Kuschelwahlkampf geschrieben, in dem die enormen Probleme in der Stadt ignoriert werden. Christian Ortner hat geschrieben, der Wahlkampf war langweilig wie eine Vollnarkose und inhaltsleer wie ein Luftballon ohne Hülle. Noch öder geht kaum. Das war kein Wahlkampf, das war ein Wahlkrampf. Und Frau Dr. Rohrer hat auch geschrieben, dass dieser Wahlkampf als einer der unspektakulärsten in die Geschichte eingehen wird.
Ich habe Ihnen das Wort geklaut jetzt gerade. Ja.
Was, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass der Wahlkampf vorverlegt wurde. Deswegen ist meine nächste Frage, war es eine gute Idee, der Wiener SPÖ die Wahl vorzuverlegen zu einem Zeitpunkt, als sie noch dachte, die FPÖ wird die Kanzlerpartei sein? Und wenn ja, für wen hat sich denn diese vorverlegte Wahl jetzt gelohnt?
Also ich glaube, der Bürgermeister Ludwig hat sich einfach verkalkuliert und dann ist er nicht in die Gänge gekommen, was er mit der neuen Situation machen soll. Er wollte irgendwie die Mobilisierung outsourcen zum Bundeskanzler Kickl, den hat es dann nicht gegeben und dann hat er sich irgendwie nicht umgestellt.
Gab es überhaupt jemanden, der davon das profitiert hat und der vielleicht im Herbst noch schlechter dagestanden wäre?
Also ich glaube, es ist so ausgegangen, wie es auch im Herbst möglicherweise ausgegangen wäre. Oder jedenfalls, jetzt ist es ganz gut für die SPÖ. Sie kann damit leben, würde ich sagen, wenn man es vergleicht mit den krachenden Niederlagen, die amtierende Regierungsparteien den Ländern im Vorjahr erlitten haben zum Beispiel. Es wundert mich, weil Michael Ludwig wirklich nicht viel dafür getan hat, hatte ich den Eindruck. Also der stand, fast möchte ich sagen, lustlos bei so Elefantenrunden herum oder saß herum. Und irgendwie hatte man den Eindruck, es geht ihm nichts an. Oder er hat das Gefühl, die reden da, aber er ist halt auch dabei. Aber
also ich muss gleich widersprechen, wenn ich darf. Er hat immerhin dafür gesorgt, dass der SPÖ-Chef in Wien nicht aufgetreten ist. Was zu dem relativ guten Wahlergebnis für die SPÖ vielleicht auch einigermaßen beigetragen haben könnte. Ich weiß nicht, ob Sie den Andreas Babler irgendwo im Keller der Löwenstraße die letzten 4 Wochen geknebelt gefangen gehalten haben. Also schon aufgefallen, dass der überhaupt sozusagen in Wiener Wahlkampf null präsent war als Bundespartei.
Er hat mir zuletzt, hat er jetzt gerade als Kulturminister Interviews gegeben. Das war das Einzige, wo er jetzt öfter aufgetaucht ist.
Aber das ist vollkommen richtig. Aber das war für den Wiener Wahlkampf eine bescheidene Interview.
Na, aber kann ich dem Herrn Ortner widersprechen, weil das ist schon ein wirklich krampfhafter Versuch, den Babler da hineinzukriegen. Ja, weil erstens einmal war er nicht wichtig, ja, aber das ist Ihre Meinung. Irgendwie muss man den Babblern auch mit dem Ergebnis eins drüber schütten. Ich würde sagen, es ist ein Ergebnis des Herrn Ludwig und er hat es leicht gehabt. Im Verhältnis zu anderen Regierenden hat er es einfach leicht gehabt. Wer waren die Gegner?
Ja, das stimmt.
An wen konnte er sich reiben?
Aber darf ich da noch einmal nachfragen?
Wo konnte er mobilisieren?
An wen konnte er sich reiben? Aber das heißt, Sie wollen trotzdem widersprechen, dass die Absenz von Babler im Wahlkampf, im Wiener Wahlkampf, keine Rolle gespielt hat.
Also ich will dem krampfhaften Versuch widersprechen, den Herrn Babler für alles, was in der SPÖ, in der Wiener SPÖ passiert, herauszuzehren. Der Ludwig wollte den Babler nicht, also okay, ja. Warum muss man ihm das jetzt umhängen?
Also man kann natürlich den Standpunkt vertreten, dass der Chef der SPÖ in einem Wiener Wahlkampf, wo die SPÖ die dominante Partei ist, überhaupt keinen Einfluss hat und keine Rolle spielt und so. Das kann man so sehen oder so, nicht?
Wo war der Stocker? Wo war der Kickl?
So ist es für die ÖVP auch ausgegangen, nicht?
Also, wo war der Kickl?
Naja, der hat immerhin die Abschlusskundgebung
am Bundestag,
nicht?
An Stephansplatz.
Der war schon sehr präsent, nicht? Aber ich glaube, das ist ja nicht der Kern der Frage. Was ich, vielleicht sind wir uns da wieder einig, schon interessant fand, dass eigentlich keine der anderen Parteien außerhalb der SPÖ versucht hat, sowas wie ein Gegenangebot, ein stadtpolitisches, zu formulieren, nicht? Sondern alle haben eigentlich gesagt, die SPÖ macht einen super Job und wir würden gerne in der nächsten Regierung auch noch einen Stadtrat haben, wenn
alle
es geht.
Alle bis auf die FPÖ.
Bis auf die FPÖ natürlich.
Ja, und die FPÖ war auch zahmer, als man sie kennt eigentlich.
Und das ist natürlich ein Angebot, das, glaube ich, weder für ÖVP-Wähler noch für Grünwähler noch für Neos-Wähler ein wirklich rasend interessantes war.
Ja, wobei das ist ja schon interessant. Du benennst das als das Kernproblem. Alle wollen eigentlich so regieren wie die SPÖ und mehr Stimmen haben. Aber die Frage ist ja trotzdem, ob das Kernproblem nicht darin liegt, dass die SPÖ so mächtig ist und so stark ist, wie sonst kaum mehr eine Partei in einem anderen Bundesland, dass sich die Konkurrenz eben genau nicht traut, da was dagegen zu setzen.
Aber Mutlosigkeit ist kein wahnsinnig spannendes politisches Konzept. Nicht? Wenn ich mir anschaue, ich glaube, es ist ja vielen Leuten nicht bewusst, wie anders Wien wirklich ist. Also in Wien zum Beispiel, der mit Abstand größte Arbeitgeber, ist die Stadt Wien. Die beschäftigt mit umgebenden Unternehmen fast 70.000 Menschen. Und dann kommt lang nichts und dann kommt, glaube ich, Siemens irgendwann. Ja. In München, okay, München ein bisschen kleiner, aber in vieler Hinsicht vergleichbar. Der größte Arbeitgeber ist BMW, der zweitgrößte ist, glaube ich, Allianz, der drittgrößte ist Siemens. Und die Stadt München ist dann irgendwie auf Position 6 oder 7. Nicht? Also vollkommen anders. Und in jeder anderen normalen westlichen Demokratie ist das nicht so wie in Wien. Die Stadt Wien ist bekanntlich der mit Abstand größte Wohnungsvermieter mit 220.000 Wohnungen. Und da verstehe ich nicht, warum zum Beispiel die ÖVP nicht ein wirkliches Gegenkonzept dazu entwickelt und sagt sozusagen, dieses sozialistische Volksheim, das die SPÖ da in Jahrzehnten errichtet hat, da gibt's was anderes, da gibt's vielleicht was Moderneres, da gibt's was, wenn man so will, Bürgerliches, Rechteres, nicht? Aber überhaupt nichts. Ich habe von der ÖVP seit 10 Jahren nicht mehr gehört, dass man vielleicht einen Versuch unternehmen sollte, die Gemeindewohnung zu günstigen Preisen an ihre Mieter zu verkaufen und damit die Anzahl der Eigentümer in dieser Stadt zu erhöhen, was ja eigentlich ein bürgerliches Konzept wäre. Nichts nüsse nada, da kommt einfach nichts. Und dann kann man sich, glaube ich, über so ein Konzept, verbunden mit so einem attraktiven Spitzenkandidaten, nicht wirklich wundern.
Es ist, was mich gestört hat, vor allem ist, dass die SPÖ gewinnen wird, das weiß man ja immer vor Wien-Wahlen. Also das ist seit 100 Jahren so und damit muss...
Es sollte nicht so sein.
Es sollte nicht so sein, aber es ist halt so gewesen seither. Jetzt verstehe ich schon, dass jetzt die Grünen und die Neos und die ÖVP nicht hergehen und irgendwie sozusagen eine Kanzlerkandidatur machen in Wien oder eine Bürgermeisterkandidatur, weil das wäre ja lächerlich. Aber man sollte den Bürgermeister schon ein bisschen und die Wiener SPÖ schon mit dem konfrontieren, was sie gemacht haben in den letzten 5 Jahren. Und das ist einfach viel zu wenig passiert, ist mir vorgekommen. Also im Herbst zum Beispiel wurde bekannt, auf Initiative von den Neos in der Stadtregierung, diese Sache mit den Wiener Pflichtschulen, dass fast jeder zweite Erstklässler nicht Deutsch kann, nämlich so schlecht Deutsch kann, nur dass er nicht normal benotet werden kann. Das ist schrecklich, das ist ein fürchterliches Ergebnis, mit dem natürlich, für das natürlich in erster Linie die seit 100 Jahren regierende SPÖ verantwortlich ist in irgendeiner Form.
Und die vergangenen 5 Jahre auch die Neos.
Auch natürlich, aber die können jetzt nicht alles ändern. Ja. Dann wurde bekannt, auch von der SPÖ selber bekannt gegeben, dass das Budgetdefizit dieses Jahr bei 3,8 Milliarden Euro liegen wird. Das ist mehr als doppelt so viel als im Vorjahr. Und das ist sogar mehr, wenn man es umlegt, auf die Bevölkerungsgröße, als der Bund hat. Mhm. Also das ist so irre, muss man sagen, und wie schnell das ging. Als Michael Ludwig Bürgermeister wurde 2018, war das Defizit bei einem 1/5. Also wenn die Kurve so weitergeht, dann ist Wien bald pleite.
Jetzt muss man natürlich dazu sagen, es waren verdammt harte Jahre mit.
Aber andere Bundesländer haben diese verdammt harten Jahre ohne so gewaltige Schulden hinter sich gebracht.
Trotzdem frage ich mich ja bei dem allen, das ist eine Frage, die ich allen stellen wollte, warum sind diese Wahlkämpfe, das war ja auch schon letztes Jahr im Bundeswahlkampf zu beobachten, so inhaltsleer? Liegt es daran, dass die Politiker glauben, dass die wählende Bevölkerung nicht mit diesen Themen zutexten sollen? Oder weil ich meine, all das ist natürlich schon immer wieder erwähnt worden.
Ja, aber halt so nett und freundlich, genau. Und so unter dem Motto, ist irgendwie blöd gelaufen.
Aber nicht wirklich hart in harte Bandagen wirklich auf den Tisch legen. Warum ist das immer so soft alles?
Weil, ich meine, seit Jahrzehnten beklagen wir inhaltsleere Wahlkämpfe. Immer sind sie inhaltsleer. Was, glaube ich, einfach eine Sicht der Dinge ist, die nicht veränderbar ist, weil ich finde, manche waren gar nicht so inhaltsleer, aber wir machen sie dazu. Und der Wiener Wahlkampf leidet oder litt oder wie man sagen will, wirklich an dem inferioren Personal der Mitbewerber, sage ich einmal. Die ÖVP, warum kriegt die ÖVP das nicht zustande? Schauen Sie sich das Personal der ÖVP in Wien in den letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren an. Ja? Die haben Wien einfach aufgegeben.
Bin ich voll bei Ihnen, Frau Rohrer. Vollkommen klar, dass die ÖVP einen mäßig attraktiven Spitzenkandidat hat. Also das ist, glaube ich, sehr schnell einig.
Schon die letzten Wahlen.
Aber auch natürlich.
Aber in Wahrheit wäre es ja notwendig, die SPÖ endlich einmal auf ein, sage ich mal jetzt, erträgliches Verantwortungsmaß zu reduzieren.
Es liegt einfach daran, dass die ÖVP Wien aufgegeben hat.
Ja, das mag auch sein.
Das ist ja sogar der Kanzler nicht einmal mehr Wiener, sondern Wiener Neustädter, der aktuelle. Also vielleicht ist die ÖVP einfach, hat sich irgendwann damit abgefunden.
Auch möglich. Ich glaube, es ist halt der SPÖ schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten muss man eigentlich sagen, sehr, sehr geschickt gelungen, diese Erzählung, die lebenswerteste Stadt der Welt, rüberzubringen, ja? Und das ist ein bisschen eine schwierige Geschichte. Ich halte auch Wien für eine relativ lebenswerte Stadt. Also wenn man sagen würde, Wien ist nicht lebenswert, wäre ein Blödsinn, ja? Aber es gibt auf der Welt viele andere Städte, die auch sehr lebenswert sind. Also man muss das, glaube ich, ein bisschen einordnen. Aber der SPÖ ist es irgendwie, unter anderem auch mit sehr viel Werbegeld, muss man sagen, gelungen, diese Geschichte rüberzubringen. Und sozusagen viele Leute haben wahrscheinlich auch wirklich das Gefühl, ob die Stadt mehr Schulden hat oder weniger Schulden, was kratzt mich das? Der Staat hat noch mehr Schulden und alle haben Schulden und so. Ich glaube, sozusagen das durchzudenken, was das in der Folge für Konsequenzen hat, wie du richtigerweise gesagt hast, weil das geht sich ja irgendwann einmal nicht mehr aus. Ne? Wäre auch interessant, wenn der österreichische Finanzminister mal in einem Interview darauf hinweisen würde, dass nach der Verfassungslage die Republik nicht für die Schulden der Stadt haftet. Was dann am nächsten Tag mit den Kosten der Finanzierung der Wiener Stadtschulden passieren würde, nicht? Also das ist aber ich glaube, viele Leute sind einfach in Wien noch relativ zufrieden.
Das glaube ich auch. Und das ist auch sicher eine Erklärung dafür, warum die SPÖ nach wie vor so gut abschneidet, weil das subjektive Gefühl vieler, vieler Wienerinnen und Wiener immer noch eines ist, das du gerade beschrieben hast. Würde ich auf jeden Fall
hinzufügen muss man, glaube ich. Vor vielen, vielen Jahren habe ich mal ein freundliches Gespräch mit einer damals hochrangigen SPÖ-Politikerin geführt, die tief im 20. Jahrhundert auch in der Wiener Stadtregierung war. Und ich wollte freundlich sein und wollte sagen, also auch ich als eher bürgerlicher Mensch muss konzidieren, dass Wien sehr gut verwaltet ist. Und besagte SPÖ-Funktionärin hat mich angelacht und gesagt, ja, wir bieten Goldcard-Service, aber zu Platinum-Card-Tarifen. Und das ist auch ein Teil dieser Geschichte, nicht? Also Wien wird gut verwaltet, aber zu sehr hohen Kosten gut verwaltet.
Das mag sein. Mag jemand dazu noch etwas sagen zu deinem Befund?
Ich finde nur, es ist ein Drama, dass so wenig dagegen gehalten wird, weil ich finde wirklich 100 Jahre Dominanz, absoluter Dominanz sind genug. Das tut niemanden wirklich gut, auch dieser Stadt nicht.
Aber dann werden Sie vielleicht meine Anregung mittragen. Es hätten ja jetzt die Parteien jenseits der SPÖ die Möglichkeit, gemeinsam, sagen wir, für 2 Jahre eine Koalition zu bilden, nur mit dem Ziel, einen unabhängigen Bürgermeister zu installieren und in diesen 2 Jahren eine Tiefenbohrung in den Finanzen der Stadt Wien durchzuführen.
Ich glaube, das würde ich nicht mittragen, weil ich finde, solche Sachen müssen Wahlergebnisse hergeben. Und gibt nicht irgendwelche willkürliche, krampfhafte Kooperationen. Was ja wäre.
Ist eindeutig, ja.
Mit der FPÖ, ne?
Ja, natürlich.
Ja, eben.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein gutes Stichwort zu der Frage, wie es weitergeht. Wer regiert jetzt die Stadt? Es war ja, glaube ich, vor allem die NEOS, die plakatiert haben, mit wem soll Ludwig regieren? Mit den NEOS, weil eben schon so klar war, es wird wieder eher Platz 1 werden. So wie es ausschaut, geht sich eigentlich jede Koalitionsvariante aus, also Rot mit Blau, wo wir aber wissen, dass Ludwig schon gesagt hat, das macht er nicht. Rot mit den NEOS wieder, so wie im vergangenen, in der vergangenen Periode, aber auch wieder Rot mit Grün, wie die Perioden davor. Was glaubt ihr, ist derzeit am realistischsten? Oder ist das Kaffeeshutlesen etwas, was ihr nicht...
Wenn ich jetzt eigenes Geld draufsetzen müsste, dann würde ich sagen, am ersten mit den NEOS, weil das ist, glaube ich, aus Sicht der SPÖ ganz angenehm gelaufen und ist auch
die Wohlenaufwärmkoalition, also die Wohlenaufwärmkoalition, also weiter.
Ja. Es ist aber, finde ich, weil es gab ja doch einige Koalitionspartner in den letzten Jahrzehnten, es macht nicht so viel Unterschied, hat man den Eindruck. Also die werden alle von dieser Übermacht, von dieser roten Übermacht im Rathaus mehr oder weniger zu Tode umarmt, wer immer der Koalitionspartner ist. Also wie gesagt, die NEOS haben sich ein bisschen hervorgetan, weil sie wenigstens mal ein paar Zahlen bekannt gegeben haben über die Bildungsmisere in Wien, aber sonst haben sie auch nicht sehr viel geändert an der Politik dieser Stadt.
Was mich überrascht bei den NEOS ist, dass sie einen Satz nur, dass sie verhältnismäßig gut abgeschnitten haben, vor allem mit einem kleinen Plus im Vergleich zu 2020, obwohl ihnen innerhalb dieser Wahlkampfzeit der Name Wiederkehr abhanden gekommen ist. Und die beiden Nachfolgerinnen, diese Doppelspitzenkonstellation, ja, glaube ich, nicht sehr einfach war umzusetzen. Also Personenwahlkampf war das natürlich keiner, weil beide waren unbekannt. Aber das führt mich zur Ausgangsfrage, die ich einschieben will, noch zwischendurch. Heißt das, dass das Motto Make Politics Boring Again und maybe also with boring people gar nicht so schlecht ist?
Offenbar stimmt's. Also in Wien stimmt's jetzt. Kann man so sagen. Also der Michael Ludwig ist wirklich kein charismatischer Mensch. Vor allem nicht auch im Vergleich zu seinem Vorgänger, der das wirklich besser konnte. Und ich habe bei ein paar so Auftritten musste ich denken an einen ehemaligen SPÖ-Politiker in Kärnten, der gesagt hat, ganz egal, wenn er ausstellt, auch der Karawankenbär würde gewählt. Und offensichtlich ist das bei der Wiener SPÖ auch so ähnlich. Ganz egal, wer der Chef ist, er wird gewählt. Also ein bisschen kann man sagen...
Aber eben nicht nur bei der SPÖ,
nicht nur
bei allen anderen Kandidaten jetzt so augenscheinlich.
Naja, bei der ÖVP kann man nicht sagen, dass es wurscht war, weil irgendeine Erklärung wird es schon geben müssen für dieses Desaster. Bei allen anderen, den Grünen, die haben sich, das würde ich sagen, ist noch das Gegenbeispiel. Die Frau Büringer hat sich in die Schlacht geworfen, man kannte sie auch, also... Aber bei den NEOS geht das genau in die Richtung, ja, dass eigentlich egal ist,
wer der Chef ist. Er kann ja mit niemandem anderen gehen. Ich meine, er kann sich bei dem Ergebnis bei der ÖVP nicht auf das Risiko einlassen, dass ihm der Herr Mahrer dann vielleicht nach einem Prozess abhanden kommt. Auch wenn der Herr Ruck das will, dass, ja, wenn der Mahrer zurücktritt kann und jemand anderer die Wiener ÖVP übernimmt, dann, aber glaube ich nicht. Und bei den Grünen, ja, weiß man nicht. Aber bei den Grünen ist heute halt die stecken im Leubau-Tunnel fest und aus, nicht?
Also, warum ist die Frage, warum sollte sich die ÖVP antun, wenn er die NEOS etwas angenehmer bekommt, sozusagen? Weil da habe ich schon das Gefühl, dass es eine angenehmere Partei ist.
Also wenn ich Michael Ludwig wäre, was wahrscheinlich weder für ihn noch für mich besonders empfehlenswert wäre, okay. Wäre für beide eine ziemliche Umstellung. Würde ich es eher mit der Rest der ÖVP versuchen. Und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, die werden es noch billiger geben, als absehbar war, aufgrund ihres zurechtdimensioniert werden. Zweitens, was gegen die NEOS spricht, aus Sicht der SPÖ meiner Meinung nach, ist, dass die noch immer so ein ganz kleines Element einer unguided missile haben. Also sie sind nicht ganz 100% kalkulierbar, überschaubar. Die zeigen ab und zu noch so ein kleines Lebenszeichen. Also da ist noch eher eine Vitalfunktion da. Anders als bei der ÖVP, mit der man, glaube ich, morgen abschließen kann. Und ob der Mara geht oder kommt oder verurteilt wird, kann dem Michael Ludwig alles vollkommen egal sein. Er hat den Mehrheitsbeschaffer und ich glaube, es wird der billigste Mehrheitsbeschaffer sein.
Ja, das ist ein wirklich sensationeller Wunschtraum eines Bürgerlichen, oder?
Ich meine, je billiger
die ÖVP,
nicht leicht, das
je billiger die bürgerliche ÖVP, das gibt es, desto besser.
Aber die Frage ist ja, ob dann...
Nein, die Frage war, was für den Ludwig rational wäre, nicht für die ÖVP.
Ja, aber wieso wollen Sie, dass das für den Ludwig besonders gut ist?
Die Frage war, was der Ludwig machen wird. Und da war meine Antwort, wenn er sich rational verhält, wird er meiner Meinung nach versuchen, eine Koalition. Das war nicht mein Wunsch.
Okay. Aber trotzdem bleibt auch noch die Frage, ob das dann überhaupt mit einem Karl Marer zu tun hat, weil ich meine, das könnte ja auch noch sein, dass die Partei ihn jetzt schon abzieht, egal ob es irgendwelche Ergebnisse bei Prozessen oder sonstigen Dingen hat.
Kommt ein anderer, vollkommen egal.
Die FPÖ möchte ich nicht ganz auslassen, weil das ist natürlich schon, also wir reden jetzt davon, dass sie ihr Ergebnis verdreifacht hat, aber man muss es in Relation setzen, dass das letzte Ergebnis 2020 kurz nach Ibiza-Video und Skandal rund um HC Strache sehr schlecht war. Das waren damals nur 7%, jetzt sind wir ungefähr bei 20,5. Aber was sagt uns das eigentlich, dass die FPÖ, wir haben vor ein paar Monaten die Bundeswahl gehabt im September, da war die FPÖ auf einem ganz anderen Niveau nochmal. Ist das schon ein Ergebnis, das gemessen an der aktuellen Lage im Bund und Land eh sehr respektabel ist? Oder zeigt das, dass Dominik Knepp und die FPÖ gerade einen Dämpfer gekriegt haben?
Ich find's nur interessant. Die FPÖ wird wahrscheinlich ihr Ergebnis zum Teil den österreichischen Staatsbürgern mit Migrationshintergrund zu verdanken haben, die ja die wirkliche Arbeiterklientel sind. Das Kalkül des Herrn Ludwig, auch dieses Kalkül, dass er dort reingeht in die türkischstämmige Arbeiterschicht, das ist nicht aufgegangen. Das finde ich ganz gut, weil...
Das wissen wir eigentlich nicht, oder?
Was?
Das wissen wir eigentlich noch nicht.
Nein, dann hätte er was dazu gewinnen müssen. Wenn die Absicht war, dort Wähler von der FPÖ abzuhalten.
Ja, okay. Ja. Wobei wir noch nicht genau die Wählerströme natürlich wissen und noch nicht genau wissen, wer dann letztlich wirklich die
aber
FPÖ
prima
gewählt oder nicht gewählt hat.
Mhm. Das Erstaunliche für mich war, dass sowohl der Dominik Knepp als Spitzenkandidat, ja, ich weiß nicht, ob das so das Beste ist unter dem Gesichtspunkt der Attraktivität, was die FPÖ zu bieten hat. Und auch der Wahlkampf, ich weiß nicht, wie Sie das sehen oder wie ihr das seht, sogar der Wahlkampf der FPÖ schien mir so ein bisschen leicht betäubt und ein bisschen so wie wenn man so eine ganz leichte Beruhigungspille gekriegt hat, so beim Zahnarzt oder so. War ganz eigenartig. Vielleicht hat die FPÖ geglaubt, dass sie eh nichts mehr machen muss und zu 100% sozusagen gewonnen hat und sich deswegen irgendwie nicht... Keine Ahnung, aber auch der FPÖ-Wahlkampf hat für mich eigentlich für deren Verhältnisse schon fast an seriöse Grenzen wirken. Irgendwie.
Ja, sie konnte vielleicht ja nur gewinnen.
Eigentlich konnte sie sich zurücklehnen, die Partei,
natürlich,
und sagen,
aber,
erste Reihe fußfrei.
Aber so fulminant war es dann im Ergebnis auch wieder nicht. Also.
Ja, und da frage ich mich eben, warum. Also diese fulminant ist ja genau das Wort, das mir vorher gefehlt hat. Fulminant ist das Ergebnis nicht, es sind 20,5%.
Man muss sagen, es ist die einzige Partei, die gewonnen hat.
Ja.
Punkt. Ne?
Aber was es offenbar nicht gibt,
Neos haben schon auch
2%. Was es offenbar nicht gibt oder jetzt zumindest in Wien nicht gab, ist so die FPÖ ja auch plakatiert hat, jetzt erst Rechtsstimmung, weil der arme Herbert Kickl nicht Bundeskanzler werden durfte. Mhm. Jetzt aber müssen wir alle FPÖ wählen.
Das hat nicht
stattgefunden. Ja. Also falls sie damit gerechnet haben, haben sie sich... getäuscht.
Mhm. Vielleicht irre ich mich, aber es war ja auch Kickl in den letzten Wochen relativ wenig
war kaum präsent.
Absolut.
Ja,
ja. Absolut.
Also vielleicht hat das auch ein bisschen zu diesem Wahlergebnis beigetragen, ich weiß es nicht.
Mhm. Aber jetzt haben wir uns also mal, können wir uns einigen darauf, dass wir sagen, es sollte eigentlich diese übermäßige Macht der SPÖ gebrochen werden, nach, Sie haben gesagt, 100 Jahren. Wir haben ein paar Ideen gehabt, wie jetzt eine mögliche Koalition aussehen könnte. Aber ich will jetzt einmal noch fachlich-sachlich werden. Welche Art der Politik, jetzt durchaus abseits von parteipolitischen Grenzen, würde denn unsere Stadt die kommenden 5 Jahre brauchen?
Naja, die Probleme sind ja nicht Raketenwissenschaft. Mhm. Und ich wundere mich ständig und fortlaufend. Es ist ja alles so überschaubar. Man weiß ja, wo die Brennpunkte sind, warum man nicht hergeht und die einfach auflistet und abarbeitet. Von den Schulen angefangen bis zur Sicherheit, bis zu, ich weiß nicht, ich rede mir über die Öffis nicht auf, aber manche tun das. Das ist ja alles irgendwie machbar.
Ja, da würde Christian Ortner drauf sagen, weil die SPÖ überall sitzt und darauf achtet, dass sich das eben nicht verändert. oder?
Was so, das interpretiere ich. Das, ja. Also wirklich relativ stark hat man das meinem Empfinden nach in der Migrationspolitik gesehen. Da gab es vor ein paar Monaten diese Geschichte, wo sich herausgestellt hat, dass eine syrische Familie 7.000 Euro oder so im Monat bekommt.
7.000 sind es, glaube ich, nur.
Ich glaube, es waren 7.000, aber jedenfalls wirklich verrückt viel Geld, nicht? Und ein bekannter sozialistischer Stadtrat hat sich hingestellt und auf eine eher batzige, präpotente Art gesagt, das ist halt hier so und geht's zum Salzach, wenn ihr euch beschweren wollt, nicht? Das ist zum Beispiel schon ein Problem. Und da sehe ich aber überhaupt nicht, dass die SPÖ irgendwas ändern will. Also Wien ist nach wie vor ein Standort für Migranten, die nach Österreich kommen, aus verschiedensten Gründen extrem attraktiv. Für nicht alle kann die Stadt Wien was, für manche schon. Und ich sehe aber überhaupt keine Bereitschaft daran, was zu ändern. Wenn man das nicht ändert, sind aber alle anderen Probleme sekundär. Weil die Zustände an den Schulen, von denen du gesprochen hast, und die wirklich, die werden noch von 10, 20 Jahren wird das enorme Probleme ergeben. Weil die werden ja nie in den Arbeitsmarkt eintreten können, wenn sie nicht Deutsch kennen, etc. etc. Aber das vorgelagerte Problem, oder sozusagen der Elefant im Raum, ist die Migrationsfrage. Weil die natürlich dazu führt, dass die Arztpraxen überlaufen sind, dass die Zustände an den Schulen sind, wie sie sind, etc. Und wenn die SPÖ da nichts verändern will, dann wird an diesen Problemen sich auch nichts ändern.
Ich glaube, von nichts verändern ist jetzt auch nicht die Rede, muss man sagen. Also es gibt ja schon hier viele Überlegungen, was man alles zu ändern
hat. Naja, der Bürgermeister hat ja sogar gesagt, er möchte jetzt wieder, dass die Mindestsicherung österreichweit vereinheitlicht wird.
Nach oben,
das weiß ich nicht, auf welchem Level er sich das dann
aber sie rechnen dass es Bundesländer gibt, wo die Mindestsicherung, weiß ich nicht, um 5 Euro teurer ist als in Wien.
Ja, sie rechnen das vor, pro Kopf.
Stimmt's.
Aber der große Unterschied ist ja der, dass Wien für jedes Kind 300 irgendwas Euro auszahlt und das passiert nicht überall. Also überall anders ist es gestaffelt dann, wenn es mehr werden und deswegen gibt es dann diese Fälle mit den 7 Kindern, wo die Familie einfach wirklich dann sehr viel Geld bekommt.
Ja, aber das ist doch ein überschaubares Problem.
Ja, natürlich, aber auch. Also das Problem natürlich ist es das. Natürlich ist es, aber Migration ist ein Problem. Ich würde noch ein weiteres sehen und das ist schon auch der Wirtschaftsstandort. Also Hauptstädte sind in vielen Ländern so quasi das Zentrum des Wohlstands und der Vermögenden. In Wien ist das nicht. Wien ist das Bundesland oder beziehungsweise ja das Bundesland mit dem niedrigsten verfügbaren Einkommen pro Kopf in Österreich. Das liegt natürlich an dieser starken Zuwanderung auch.
Struktur der Bevölkerung.
Klar.
Aber es liegt natürlich auch sozusagen am Charakter der Stadt, den die Sozialdemokratie 70, 80 Jahre geformt hat und der eben dazu führt, dass 67.000 Menschen Angestellte der Stadt Wien und ihrer sie umgebenden Institutionen sind. Das verdrängt natürlich sozusagen am Arbeitsmarkt Leute, weil die Stadt Wien ihn weit relativ gut zahlt, zu einem, wie man hört, ganz angenehmen Arbeitsklima. Das heißt, Arbeitskräfte werden ja da von der Stadt so wie von einem schwarzen Loch angesorgt und irgendein Start-up-Unternehmen, das weniger zahlen kann, unattraktivere Arbeitszeiten hat, hat da natürlich einen Standortnachteil. Die werden nicht zwingend nach Wien gehen, weil es hier so toll ist, sondern die gehen vielleicht nach, wenn überhaupt in Österreich, nach Vorarlberg oder nach Oberösterreich oder nach Salzburg, nicht? Und das ist ein großes Problem, aber jedenfalls auch weiß ich nicht, dass irgendwer was ändern will.
Sind alle Kennzahlen im Moment nicht gut für Wien. Also es gibt zwar dieses leichte Wirtschaftswachstum in den letzten 2 Jahren, das allerdings nur entstanden ist, habe ich jetzt nachgelesen, weil ein großer Betrieb von Vorarlberg nach Wien übersiedelt ist. Der hat offenbar das auf die Art beeinflusst. Ganz schlecht sind die Arbeitslosenzahlen, die Jugendarbeitslosigkeit ist extrem hoch in Wien, doppelt so hoch wie überall sonst. Also
aber
da wird man sich was einfallen
lassen. Ich muss darauf zurückkommen, all das hat sehr viel mit der Migrationsfrage zu tun wieder. Weil von den Leuten, die seit 2015 zu uns gekommen sind, in diesen 10 Jahren, 50% arbeiten und 50% arbeiten nicht. Und die sind natürlich zum Großteil in Wien. Und deswegen schaut in Wien die Arbeitslosenstatistik wieder zum Teil so aus, wie sie aussieht, nicht? Das heißt, man muss schon irgendwann einmal, glaube ich, von Seiten der SPÖ erkennen, dass das der Kern ist. Und wenn man das nicht angeht, dann kann man nicht sozusagen Symptomtherapie machen, indem man halt noch 5 Sozialarbeiter und 10 Kindergärtnerinnen einstellt. Das ist ja kein Konzept, das ist ja kein Plan. Das kostet nur Geld. Und da sind wir wieder beim Defizit, nicht?
Ja, aber wie wollen Sie eine Partei oder Politiker dazu bringen, das zu erkennen, wenn dann die Wollen so ausgehen,
wie da wird? Weil das, was man sich ja fragt, ist, glauben wir, dass wir in 5 Jahren, wenn wiedergewählt wird, das Wahlergebnis sehr anders aussehen wird? Ich glaube das derzeit nicht. Aber also quasi war das Ludwigs letzter Sieg, ist so ein bisschen die Frage.
Das ist, glaube ich, eine gute Frage, die du da stellst. Ich glaube, wenn es der Stadt Wien, wofür einiges spricht, gelingt, innerhalb der nächsten 5 Jahre die Schulden noch einmal um 10, 20 Milliarden hinaufzuschnalzen, dann werden die nächsten Wahlen wahrscheinlich so ausgehen, wie diese ausgegangen sind, weil dann wird das alles zugekämmt werden. Ich glaube, ändern wird sich was in dem Augenblick, wo Wien de facto pleite ist oder so halb pleite ist und anfangen muss, weil das Geld nicht mehr da ist, Sozialleistungen stark zurückzunehmen. Und dann wird das möglicherweise zu einer Änderung des Wahlverhaltens führen. Vorher sehe ich das nicht.
Und das kann vielleicht schon schneller passieren, auch weil die aktuelle wirtschaftliche Lage sich generell eher nicht verbessern wird in der nächsten Zeit. Zum Schluss möchte ich jetzt aber noch einmal, wir haben es zwar ständig ein bisschen mitgedacht, aber ganz konkret auch auf den Bund und die Bundespolitik schauen. Wir haben vorher gesagt, vielleicht ist zum Beispiel bei der ÖVP Wien einfach nicht so wichtig. Das Gefühl hat man ja dann teilweise auch, wenn man sich eben dieses Ergebnis ansieht. Hat daher noch einmal die konkrete Frage, wird das Wien-Wahlergebnis irgendetwas an der aktuellen Bundespolitik ändern oder die Bundesregierung auf irgendeine Art und Weise jucken?
Ja, schon, weil sie jetzt keine Rücksicht mehr nehmen müssen. Also jetzt könnten sie, wenn sie sich dazu aufraffen, endlich ein paar Reformen auf den Weg bringen, weil das war schon bisher so quasi die Wegmarke, die man noch abwarten muss. Und also lass mal Wien wählen und danach kommen wir mal in die Gänge.
Das heißt, wer hat profitiert von der Wien-Wahl? Die Bundesregierung, weil ich habe vorher gefragt, wen.
Ja, sie hat profitiert in dem Sinne, als die Wien-Wahl vorbei ist. Ja. Also das genügt eigentlich schon. Dass
sie früher ist, weil sonst hätten wir vielleicht bis September mal eine Lehre.
Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Mhm.
Nicht vom Ergebnis, sondern von der Tatsache.
Ja, aber das Ergebnis wird, glaube ich, nichts ändern. Ich meine, die ÖVP wird sich nicht freuen, aber das führt jetzt wahrscheinlich nicht dazu, dass der Bundeskanzler sofort zurücktritt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die SPÖ wird zufrieden sein. Ja, also ich sehe da keine, in dieser Hinsicht keine großen Auswirkungen.
Mhm. Ja, same.
Das unausgesprochene Motto dieser Regierung, nämlich auf Bundesebene, ist Augen zu und durch.
Mhm. Und wohin?
Das weiß man dann nicht, wenn man die Augen zu hat.
Jedes überlebte Monat ist ein schönes Monat.
Ich fand ja ganz charmant, wie bei der Elefantenrunde im ORF die einzelnen Kandidaten gefragt wurden, wofür sie, also welche Wiener Sehenswürdigkeit sie sind. Und da kam von Mara der Donauturm und von Ludwig der Stephansdom. Und dann haben sie das alles irgendwie erklärt. Also ja, man kann sich auch mit diesen folkloristischen Fragen aufhalten, bis zur nächsten Wahl retten. Danke fürs Kommen. Danke, dass wir das hier schnell kurz nach der Hochrechnung miteinander analysiert haben. Schauen wir, was rauskommt und welche Regierung am Ende stehen wird. Danke, dass Sie uns zugehört haben und zugeschaut haben. Wir wünschen noch einen schönen Wahlabend. Ja, und zum Schluss habe ich wie gewohnt noch einige Hinweise für alle, die uns auch noch jetzt zuhören. Sie können diese Diskussionsrunde auch ansehen, und zwar unter diepresse.com/video oder im YouTube-Kanal der Presse. Und ich stelle Ihnen wie gewohnt die Links zu unserem Wahl-Live-Ticker und den Analysen der Parteiergebnisse in die Shownotes dieser Folge. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie uns sagen, wie Ihnen diese Diskussion gefallen hat. Schreiben Sie mir gerne an podcast@diepresse.com. Ich wünsche Ihnen jetzt nur mal einen guten Wochenstart. Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut und auf bald.